Das ist die Geschichte von Herrn Hinkebein. Ich nenne Herrn Hinkebein so, weil er nicht mehr richtig laufen kann. Der hat nämlich ein Problem, ein körperliches Problem. Der kann nicht mehr so richtig gehen, er hinkt. Seine Hüfte macht ihm halt zu schaffen. Die funktioniert nicht mehr so richtig. Die Mediziner nennen das eine Luxation. Ausgerenkt, sagt der Laie. Und für Herr Hinkebein ist seine Hüfte aber gleichzeitig auch eine Erinnerung, eine Mahnung daran, wie es dazu gekommen ist. Es war nämlich nicht schon immer so. Eigentlich war er fit und eigentlich war er auch ein starker Mann. Doch dann kam diese Nacht. Es war dunkel in dieser Nacht und es war ruhig. Nur das Plätschern von dem kleinen Fluss hat man gehört. Aber Herr Hinkebein konnte nicht schlafen. Kein Auge hat er zubekommen, er hat einfach keine Ruhe gefunden. Er kannte das noch, die durchwachten Nächte, wenn man nachts wach liegt, von der Zeit, als seine Kinder noch kleine Kinder waren, noch neugeborene Babys. 11 Söhne hat er und noch Töchter dazu. Also er war es wirklich gewohnt, wenn es nachts auch mal laut wurde, wie es ist, wenn man nachts wach gehalten worden ist von den Kindern. Und da haben sich zwar seine Frauen drum gekümmert dann und seine Mägde, trotzdem war er wach. Aber in dieser Nacht, da war es was anderes, was ihn wach gehalten hat. Nämlich das, was am kommenden Tag auf ihn wartet. Und davor hat er Angst. Deshalb findet er keine Ruhe. Deshalb war er nachts aufgestanden. Er hat seine beiden Frauen, seine Mägde geweckt, seine 11 Söhne geweckt. Und an einer flachen Stelle ließ er die Frauen und die Kinder dann und seine Knechte den kleinen Fluss Jabok überqueren. Denen hat er seinen ganzen Besitz mitgegeben, hat er hinüberbringen lassen über den Fluss, und als alles über dem Fluss war, blieb er allein zurück. Für ihn war das Überqueren von diesem Fluss kein kleiner Schritt. Das war für ihn was Bedeutsames. Sobald er nämlich diesen Schritt macht, über diesen Fluss hinübergeht, war er auf dem Land, das, wo früher sein Leben stattgefunden hat. Ein Land, das seinem Zwillingsbruder Esau gehört. Und er wusste, am nächsten Tag geht er darüber und am nächsten Tag wird er ihn auch treffen. Das wusste Herr Hinkebein und vor dieser Begegnung hatte er richtig Angst. Der Jakob, so heißt er nämlich eigentlich, hat seinen Zwillingsbruder zweimal betrogen, als sie noch jung waren. Da hat er ihm erst das wertvolle Recht, das der Erstgeborene hatte, und das war der Esau einfach, auch als Zwillingsbruder war er der Erstgeborene, weil er halt ein bisschen früher dran war. Das hat er ihm abgeluchst mit einer List und dann hat er auch noch den besonderen Segen vom Vater abgestaubt. Auch da war er listig. Und Esau war natürlich sauer auf ihn gewesen. So sehr, dass Jakob geflohen ist. Weit weg ist er geflohen, nach Haran, in die Stadt seiner Vorfahren. Dort war er lange. Und jetzt hat Gott ihn zurückgeschickt. Er ist zurückgegangen, den langen Weg, und jetzt sitzt er kurz vor dem Land, das Esau gehört. Kurz vor der Begegnung. So sitzt er, Jakob, in dieser Nacht am Flussufer, am Jabok, allein. Er überlegt sich, wie würde ihn Esau wohl empfangen. Er hat vorsichtshalber schon mal ein paar Fuhren Geschenke vorausgeschickt. Immer wieder hat er Geschenke geschickt, um ihn milde zu stimmen, dass die Begegnung für ihn angenehmer wird. Trotzdem ist er sich nicht sicher, denn man hat ihm gesagt, der Esau zieht mit einem Heer ihm entgegen. Wird er sich rächen für das, was er ihm angetan hat? Er sitzt da und grübelt über seine Vergangenheit, über das, was kommt in dieser Nacht. Und wie er so da sitzt, wird er plötzlich angegriffen von einem Mann. Ein Raubüberfall kann es eigentlich nicht sein, denn da war ja gar nichts mehr, was man hätte rauben können. Sein ganzer Besitz, alles war schon drüben in Sicherheit. Der Angriff gilt ihm als Person. Jakob war ja fit und war stark und so kämpft er mit diesem Mann die ganze Nacht hindurch. So steht's da in 1. Mose 32. Da war jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm gekämpft hat. Aber als der sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte, da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: Lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte der andere: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat: Sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte: wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Soweit mal. Vor ein paar Jahren gab es mal ein Lied von der Band Silbermond. Die haben gesungen, ich kämpfe mich durch die Nacht. Und da ging es darum, das heißt dann weiter, hab keine Ahnung, was du mit mir machst, ich krieg dich nicht aus meinem Kopf, dabei will ich doch. Also da geht es um was, was einen beschäftigt so sehr, dass man es nicht aus dem Kopf kriegt, obwohl man es eigentlich nicht möchte. Die ganze Nacht hält es einen wach. Und vielleicht kennt ihr das, solche Nächte, wo wir kämpfen, wo wir mit irgendwas zu kämpfen haben, was uns wach hält, wo wir uns durch schlaflose Nächte quälen, wo uns was fertig macht oder vielleicht keine Ruhe finden lässt. Nächtliche Ringkämpfe mit Gedanken, vielleicht auch mit Erinnerungen, Dinge, die wieder aufkommen oder mit Gefühlen. Hier am Jagdbockfluss, da kämpft einer tatsächlich sich durch die Nacht und zwar durch die ganze Nacht. Ein Ringkampf findet da statt. Er ringt nicht mit sich selber, sondern er hat einen Gegner. Er ringt mit Gott, auch wenn er es in dem Moment noch gar nicht weiß. Vielleicht ist auch ein Gesandter Gottes. Auf jeden Fall ist es einer, der eigentlich viel stärker sein müsste als er. Und erstaunlicherweise kann Jakob mithalten, die ganze Nacht durch. Jakob muss mental ganz schön fest sein und auch körperlich ganz schön stark sein. Er lässt sich nicht einfach beherrschen und er lässt sich auch nicht einfach so brechen. Und aufgeben wird einer wie er, der 14 Jahre um seine Lieblingsfrau Rahel gedient hat, ganz sicher nicht. Er ist ein harter Brocken, dieser Jakob. Vielleicht ist auch ein bisschen so bei diesem Ringkampf, wie wenn ein Vater mit seinem Kind ringt, der ihn auch nicht einfach so kurzerhand zur Strecke bringt und diesen Kampf beendet, sondern ihn kämpfen lässt, weil das auch wichtig ist für die Entwicklung. Weiß nicht genau. Jedenfalls dauert dieser Ringkampf die ganze Nacht an. Und womöglich ist dieser Kampf, dieser Ringkampf in dieser Nacht, nicht nur die Geschichte von Jakob, sondern irgendwo auch deine Geschichte oder meine Geschichte. Wenn du dich durch die Nacht kämpfst gegen Gegner, die groß scheinen, wenn du vielleicht Angst hast vor dem, was kommt am nächsten Tag oder kurz danach, weil dich vielleicht nicht loslässt, was da war, wo du vielleicht auch schon mal ungerecht warst, so ähnlich wie der Jakob, oder wo irgendwas in deiner Vergangenheit war, was du gerne ungeschehen machen würdest. Manchmal kämpft man so nachts. Mir geht es manchmal auch so, dass nachts dann Gedanken kommen oder gerade jetzt in den Ferien, da ist es manchmal so, da bleibt man nachts sowieso länger wach, ich jedenfalls. Und ich habe da jetzt in den Ferien manchmal nachts noch mal ein bisschen nachgelesen in alte Aufzeichnungen, Tagebuchaufschriebe von früher. Und da gibt es auch manche Dinge, wenn man die so liest, wo ich dann, da wird es dann schon mal 2 oder 3 nachts, wenn man dann so ins Lesen kommt. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dann fragt man manchmal schon auch, ja Gott, warum ist das damals in die Richtung gegangen und nicht in die andere? Oder warum habe ich das gemacht und etwas anderes? Und man kommt so ins Nachdenken, man ringt mit sich selber oder auch mit dem, was war. Und ein Stück weit ringt man auch mit Gott. Und ich glaube, das kann sein, wenn wir nächtlich mit solchen Dingen ringen, dass es auch ein Kampf mit Gott sein kann. Obwohl vielleicht manchmal der Anlass gar nicht das ist, sondern dass wir in diesem Kampf auch Gott finden, eine Begegnung mit Gott finden. Vielleicht merkt man es, wie der Jakob, gar nicht sofort, aber da kämpft man manchmal, wenn man sich solche Fragen hernimmt oder wenn man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, auch mit Gott. Man fragt ja dann auch, Gott, warum hast du das und das gemacht oder nicht gemacht? Warum hast du mich nicht bewahrt, da davor zum Beispiel? Vielleicht sind in diesem nächtlichen Ringkampf deine Schläge die Fragen, die du Gott in den Kopf wirfst. Warum hast du mich nicht anders geführt? Warum hast du mich nicht abgehalten von dies oder jenem? Warum hast du mir das verwehrt, was ich so gerne möchte? Warum hast du mir nicht diese Krankheit erspart oder mich vor diesem Unfall bewahrt? Das sind dann durchaus auch direkte Kämpfe mit Gott, wenn man sich solche Fragen stellt. Warum hast du mich nicht abgehalten, eine Entscheidung zu treffen, die im Nachhinein sich als falsch erwiesen hat? Warum hast du mir einen Menschen genommen und das hat mein Leben so verändert? Wenn wir mit diesen Fragen ringen, dann ist das auch ein Glaubensthema. Da geht es nicht nur um unser Beschäftigen mit unserer Geschichte, sondern oder mit unserer Person. Da geht es auch um Gott. Und dann ringen wir mit Gott. Und ganz ähnlich wie der Jakob lassen wir uns auch nicht einfach so geschwind mal unterkriegen. Vielleicht sind es auch die großen Fragen, die dich nachts beschäftigen. Warum müssen Menschen in Kriegen, in Naturkatastrophen leiden, Gott? Ich bin sicher, das bekommt Gott oft an den Kopf geworfen, diese Fragen. Vielleicht sind es auch deine Wrestling-Moves, auch die Tränen, die du in dein Kissen hineinweinst, eine Enttäuschung, auch vom Gott vielleicht enttäuscht zu sein. Oder vielleicht ist dein Ringerkampfgriff eher sowas, mit dem du Bedingungen stellst an Gott, ohne die du irgendwie nicht an ihn glauben möchtest. Das ist wie so ein Hebelgriff beim Ringen, wo man sagt, ich möchte dem anderen aushebeln, ich möchte ihm die Füße wegziehen. So kann man manchmal auch mit Gott umgehen, wenn man sagt, ich glaube schon an dich, aber unter den und den Bedingungen, die ich frei aufstelle. Oder vielleicht wirfst du ihm einfach nur dein ganzes Unverständnis oder deinen Ärger entgegen, dass Gott halt eben nicht immer so ist, wie man sich wünscht, dass er einen sogar offenbar angreift. Liebe Gemeinde, wenn man Glaube lebt, wenn man mit Gott in Beziehung steht, dann ist es nicht immer alles nur ein fröhliches Miteinander und dann ist nicht immer nur alles harmonisch, auch mit Gott nicht, sondern manchmal gibt es auch diese Ringkämpfe mit Gott. Das gehört dazu, auch zum Glaubensleben. Aber gerade in diesen Kämpfen, gerade in diesen Fragen, wo man mit Gott auch kämpft und ihm auch manchmal was an den Kopf wirft, da kann man Gott begegnen. Vielleicht ist das Erste, was wir von der Geschichte vom Herr Hingebein für unser Leben mitnehmen können, dass man im Kampf, in den durchkämpften Nächten, im Ringen mit dem, was war oder was kommt, Gott einem begegnen kann. Das kann sowas wie Gebete auch sein, nachts mit Gott zu ringen. Er lässt es sogar zu, er lässt uns mit sich ringen. Und zwar so, dass er uns nicht einfach gleich K.O. haut oder uns unsere Grenzen zeigt, ohne dass er uns gleich aufs Kreuz legt. Das ist nicht sein Move, das macht er nicht. Auf das Kreuz hat er seinen Sohn gelegt. Jakob wird auch nicht einfach so aufs Kreuz gelegt. Er ist so stark, dass er die ganze Nacht durchringt. Dass er sogar dominant ist in diesem Kampf. So dass der andere sieht, er kann ihn nicht überwinden. Er kann ihn nicht brechen. Und dann kommt dieser eine Schlag oder dieses Zupacken, heißt es in dieser Übersetzung hier, an der Hüfte, die ihm die Hüfte ausrenkt, luxiert. Und jetzt hat er eigentlich verloren. Denn mit ausgerenkter Hüfte hat man verloren. Da hat man keine Standfestigkeit mehr, da hat man keine Kraft mehr. Das ist eigentlich das, was Jakob die Niederlage beifügt. Aber dann passiert was Erstaunliches. Der Jakob gibt immer noch nicht auf. Er hängt sich an seinen Angreifer. Er hängt sich richtig hin. Er krallt sich fest, er lässt ihn nicht los, weil er unbedingt den Segen von ihm will. Jakob braucht den Segen für das, was auf ihn wartet, für die Begegnung mit seinem Bruder Esau am nächsten Tag. Und zwar braucht er unbedingt, er braucht den Segen mehr als ein Erfolgserlebnis. Er braucht jetzt nicht ein Krafttraining, er braucht nicht was, was ihm sagt, wie stark er selber ist oder wo er dann am nächsten Tag sich selber sagen kann, ich bin ja unfassbar stark, ich hauche alles weg, was kommt. Noch wichtiger für ihn ist der Segen, dass er auch dann, wenn er ausgenockt ist, auch dann, wenn er Schmerzen hat, noch weiß, ich bin gesegnet. Das beeindruckt mich irgendwie an diesem Jakob, dass er, obwohl er schon eigentlich verloren hat, trotzdem festhält an Gott, an dem Gegner und sagt, ich will aber gesegnet werden, unbedingt. Dass er sich so hinkrallt, hinhängt an ihn und den Segen fordert. Das ist so ein erstaunlich fester Wille, wie wichtig der Segen ihm ist. So eine positive Sturheit, würde ich mal sagen, dass er auf jeden Fall das haben möchte. Den Segen. Ein bisschen so ähnlich wie der Thomas vorher in der Geschichte, die wir gehört haben, der ist auch so ein bisschen positiv stur. Der sagt auch, ich will das aber sehen. Ich will Jesus tatsächlich begegnen. Ich will nicht nur davon hören, ich will ihm sehen, ich will ihm begegnen. Ich brauche das. Und Jesus lässt sich extra bitten, kommt 8 Tage später nochmal in den Jüngerkreis und geht sogar zu Thomas hin, bietet ihm an, dass er in seine Wunden fassen darf, genau das, was er gefordert hat, dass er das kriegt, was er braucht. So ähnlich ist es beim Jakob auch. Der braucht den Segen. Er hängt sich mit allem, was er kann, an dem, der ihm den Segen Gottes zusprechen kann. Hast du dich schon mal so an Gott gehängt? Vielleicht gerade da, wo man eigentlich verloren hat. Oder wo man merkt, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr auf meine eigene Kraft setzen. Da kann es genau das Richtige sein, sich an Gott zu hängen und zu sagen, ich will aber gesegnet werden. Ich will unbedingt, dass du mich segnest. Ich weiß nicht, das hört sich so fordernd an, gell? Und irgendwie sind wir es nicht gewohnt. Wir bitten Gott ja alles Mögliche, aber dass wir ihm sagen, ich will unbedingt gesegnet werden, so wie der Jakob, weiß nicht. So oft macht man das wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp, den der Jakob uns da mitgibt, dass wir wirklich Segen fordern dürfen von Gott, uns an ihn hängen dürfen Und in manchen Situationen ist das das Wichtigste, dass wir das auch tun. Sagen, Gott segne mich. Ich vermute mal, liebe Gemeinde, dass in den Situationen, wo wir mit Gott ringen, in den Kämpfen unseres Lebens, dass wir eigentlich ihn doch gern in den Griff bekommen wollen. Dass wir eigentlich dann doch gern irgendwie siegen wollen. Dass wir das vielleicht so machen, dass wir Gottes Handeln uns irgendwie verständlich machen wollen. Ja, wir wollen irgendeine Erklärung, warum Gott jetzt das so und nicht anders macht. Das ist wie so ein kleiner Sieg, dass wir es greifbar bekommen, dass wir ihn im Griff haben. Im Ringen nennt man das Pinnen. Also beim Ringkampf, beim griechisch-römischen Ringen ist das Pinnen das, wenn man den Gegner mit beiden Schulterblättern auf den Boden drückt und dann ist er nämlich fest gepinnt. Das ist das Ziel vom Ringkampf. Und manchmal ist es in den Kämpfen mit Gott ganz ähnlich, dass man ihn so zurechtlegen will, wie es einem selber dann passt, wie es einem verständlich wird. Den Kampf beenden, indem man den Gegner mit beiden Schultern auf den Boden drückt. Manchmal steckt dieses heimliche Ziel in den Kämpfen mit Gott auch mit drin, dass man ihn zumindest kontrollieren möchte. Und vielleicht brauchen wir ganz ähnlich wie der Jakob hier und da einen Schlag, der uns die Illusion nimmt, dass wir Gott erledigen könnten, sondern vielmehr, der uns dazu bringt, dass wir uns an ihm festkrallen, vielleicht bettelnd ihn um seinen Segen bitten. Warum tun wir das eigentlich nicht viel mehr? Gerade in den durchkämpften Nächten, gerade wenn wir uns mit solchen Sachen beschäftigen, die uns keine Ruhe lassen, dann zu sagen, segne mich. Ich lass dich nicht los. Ich werf dich nicht weg. Ich gebe nicht einfach auf. Ich brauche deinen Segen. Das möchte ich euch heute Morgen ein bisschen mitgeben, als Idee, als ganz konkrete Idee aus diesem Gottesdienst, dass du das mal probierst, dass du dich an Gott festkrallst und indem du dich an ihn hängst, ihn bittest, segne mich. Nicht als Befehl, nicht weil du ihm vorschreiben könntest, was er zu tun hat, auch nicht unterschwellig als Befehl, sondern als tiefe Bitte, weil du den Segen Gottes willst und brauchst. Es gibt Fragen oder Erlebnisse, da werde ich nicht mit Gott fertig. Da bleiben Dinge offen und unverständlich und da kann ich mir es noch so sehr zurechtlegen wollen, das wird nicht einfacher. Das wird sich nicht einfach auflösen, aber gerade dann ist das viel Bessere, als sich geschlagen zu geben, zu sagen, segne mich Gott, weil ich deinen Segen brauche. Deshalb lasse ich dich nicht los. Das ist bei Jakob der eigentliche Sieg. Er bekommt nämlich diesen Segen. Er bekommt noch einen Segen. Er hatte den von seinem Vater Isaak schon ergaunert und er hat auch schon gesehen, was dieser Segen bewirkt hat. Er hat Frauen gekriegt, er hat Kinder gekriegt, er hat einen ganzen Besitztum. In all dem ist ihm schon deutlich vor Augen geführt worden, wie das heißt, gesegnet zu sein. Und hier bekommt er jetzt aber nochmal einen Segen, einen ganz anderen Segen. Allerdings kommt noch was vorher. Er wird vorher noch gefragt von dem Mann, wie heißt du? Und das ist ein bisschen verrückt eigentlich. Warum fragt er ihn, bevor er ihn segnet, wie heißt du? Also wenn das Gott ist, der da mit ihm kämpft, oder ein Bote Gottes, dann weiß er doch, mit wem er es zu tun hat. Warum diese Frage, wie heißt du? Ist das nicht unnötig an der Stelle? Es ist nicht unnötig, sondern es ist ganz wichtig an der Stelle. Und man versteht diese Frage und ihre Bedeutung in dem Moment, wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern, 5 Kapitel vorher, in 1. Mose 27, da wird die Geschichte erzählt, wie er den Segen von seinem Vater ergaunert, wo er sich so, der ist ja schon fast blind, und er stellt sich dann so, als wäre er der Bruder Esau, mit dem Fell, das er sich an sich hinbindet. Und dann kommt da diese Stelle, Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater, der erwiderte, ja, wer bist du, mein Sohn? Wird also auch schon gefragt, wer bist du? Jakob antwortete seinem Vater, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Er hat damals gelogen auf diese Frage. Er hat einen besonderen Erstgeburtssegen geklaut mit einer List. Und jetzt in dieser Nacht wird er nochmal gefragt, wie heißt du? Und da antwortet er, Jakob. Dieses Mal sagt er die Wahrheit. Und er sagt noch mehr mit diesem Namen, denn mit seinem Namen wird es auch verbunden, dass er diese Täuschung gemacht hat. Jakob hört sich so ähnlich an wie das hebräische Wort für hinterlistig sein oder für Hinterlist. Und wenn Jakob hier sagt, ich bin Jakob, dann ist das sowas wie ein Bekenntnis für seine List. Und die lässt der Jakob in dieser Nacht hinter sich. Er bekommt einen neuen Namen, er bekommt eine neue Identität zugesprochen. Israel soll er heißen, Gottes Kämpfer, oder eigentlich müsste man sagen, Gott kämpft, das finde ich die bessere Übersetzung, das soll ihn künftig kennzeichnen. Nicht seine List, nicht seine Betrügerei, nicht das, was er selber so alles sich hat einfallen lassen, nicht seine Vergangenheit. Er darf erneuert und befreit davon von hier an weitergehen, im Wissen, dass Gott kämpft. Und auf diese ehrliche und aufrichtige Weise kriegt er jetzt den Segen Gottes zugesprochen. Das hat mit seiner Vergangenheit zu tun, dass er das hinter sich lässt, diese Frage, bevor er gesegnet wird. Liebe Gemeinde, ringt um den Segen Gottes, auch mit Blick auf das, was war. Und vielleicht hilft es da manchmal, wenn man Gottes hinlegt, was war und was man selber ist, auch wenn dazu ein Bekenntnis gehört oder das Bewusstsein, dass man in Gott eine neue Identität bekommt. Gerade dann darf man sich ganz besonders an ihn festklammern und ihn bitten, segne mich. Und mag sein, du kommst aus so einer Gottesbegegnung, aus so einem Kampf mit Gott auch gezeichnet raus. Vielleicht hast du die ein oder andere Einschränkung in deinem Leben, die du mitnimmst. Vielleicht auch eine Macke, so ähnlich wie der Jakob seine Hüfte hat. Vielleicht trägst du etwas mit dir, das aus dem Ringen mit Gott dir noch nachhängt. Vielleicht bist du ja Herr Hinkebein. Und irgendwie ist es auch deine Geschichte. Dann hinke fröhlich weiter. Denn auch hinkend kann man gestärkt und gesegnet weitergehen. Mit einem neuen Namen in das, was kommt. Geh in die Dinge, die vor dir liegen, in die Begegnungen, vielleicht auch die schwierigen Begegnungen, die Herausforderungen, die dir Sorge bereiten, mit der Gewissheit, dass du gesegnet bist von Gott. Und dann bau nicht auf deine eigene Stärke, sondern zieh den Mut daraus, dass Gott dich verändert und dass er dich gesegnet hat. So kann man sich nämlich auf den Weg machen, auch durch manche Furt in eurem Leben, mit der Entdeckung, dass die Nacht und das Kämpfen eine Begegnung mit Gott war. Auch wenn man als Erinnerung manchmal einen kleinen Schaden mitbringt. Das ist manchmal hilfreich. Die Geschichte endet so. Jakob nannte den Ort Phnuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Womöglich war es auch ein Bote Gottes, aber auf jeden Fall ist er Gott begegnet. Als Jakob Phnuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Die Nacht des Kampfes geht vorbei, sie findet ein Ende, der neue Tag kommt, die Sonne geht auf. Und auch das ist kein Zufall, dass es hier steht, denn als Jakob viele Jahre vorher geflohen ist, da stand in 1. Mose 28 an der Stelle direkt nach seiner Flucht, wo er die Himmelsleiter sieht, dass die Sonne untergegangen war. Hier steht jetzt ausdrücklich, dass die Sonne wieder aufgeht. Das ist mehr als nur eine nette Beschreibung, zu welcher Tageszeit wir uns gerade befinden, sondern das, was für ihn bei der Flucht wie ein Dunkelwerden über seinem Leben war, wird jetzt wieder hell für ihn. Und so endet die Geschichte von Herrn Hinkebein. Stimmt nicht ganz, die endet natürlich nicht, aber für uns endet sie heute an dieser Stelle. Die Geschichte von Jakob geht natürlich weiter. Er geht als gezeichneter, aber mit Gottes Segen in die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Er nimmt es mit, dieses Hüftleiden, als Erinnerung an sein Ringen mit Gott. Und wenn man wissen will, wie es weitergeht, muss man das selber nachlesen. Ich verrate nur so viel, das, was kommt, ist eine große Versöhnungsgeschichte. Mit viel Freude statt Rache zwischen den Geschwistern und mit ganz ohne Angst und ohne Sorge. Mit dem Segen Gottes ist Jakob auch als Hinkebein gut unterwegs. Amen.